NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
In dieser und in der kommenden Woche lesen wir Erzählungen von Achim von Arnim. Heute die Frau von Saverne. Diese Erzählung entstand 1817, nachdem Arnim sich auf sein Gut Wiepersdorf südlich von Berlin zurückgezogen hatte, wo er zusammen mit seiner Frau Bettina lebte. Susanne Eggers liest.
Der amerikanische Krieg hatte England gedemütigt und den Ruhm der französischen Waffen hergestellt. Ganz Frankreich jubelte und besang die Weisheit seines Königs Ludwig XVI. Weil das weibliche Geschlecht dort etwas mehr als in anderen Ländern an den öffentlichen Angelegenheiten teilnahm, so wurde auch manche Frau von der Begeisterung für den König ergriffen. Nur hielt sich diese mehr an die Gestalt und Person als an die Weisheit, die nur eine allegorische Figur sein kann. Es war nichts Seltenes in Frankreich, des Königs Brustbild mit Blumen geschmückt, wie einen Hausgott in den Schlafzimmern reicher Frauen zu finden, wo sonst nur Haubenstöcke und Modepuppen gesehen wurden. Allmählich war dieser Enthusiasmus, wie alles in der unruhigen, tadelsüchtigen Hauptstadt, verschwunden. Der König wurde um schlechtes Wetter, verdorbenes Mittagessen und langweilige Liebhaber verlästert. Erst schwanden die Blumen, dann wurden die Brustbilder als Haubenstöcke gebraucht, bald erschienen Karikaturen, während entferntere Provinzen noch in Ehrfurcht und Bewunderung zu dem fernen Könige verharrten. Niemand war so eifrig in ihrer Verehrung wie Frau von Saverne, die reiche Witwe eines päpstlichen Beamten zu Avignon. Als eine geborene Französin, sie war Tochter des reichen Seidenfabrikanten Lonny zu Lyon, hatte sie das Recht, in dem Könige den Landesvater zu ehren. Sein Brustbild war ihr höchster Schatz. Zum Ärger des Beichtvaters, der lieber das Bild ihres Schutzpatrons an die Stelle gesetzt hätte. Sie vergaß alle Freunde und Verehrer bei dem Wunsche, in Paris die Strahlen der königlichen Huld in der Nähe mitzugenießen. Vergebens suchte ihr Beichtvater, diesen Entschluss zu hindern. Er sprach zu ihr von der Neigung seines damals abwesenden Bruders, des päpstlichen Hauptmanns. Aber Frau von Saverne wollte wenigstens einmal den König sehen. Sie glaubte sonst nicht, ruhig leben zu können, und meinte, der Wunsch sei so unschuldig, so natürlich. Und wenn sich andere Frauen der Gegend nach Paris begäben, um dort ungezwungen mit Liebhabern zu schwärmen, so sei es wohl ihr vergönnt, der reinsten Schwärmerei etwas zu erlauben, welche die Anhänglichkeit an den Vater ihres Vaterlandes erzeugt habe. Der Beichtvater aber blieb dabei, kein Mensch müsse in guter Absicht nach Paris gehen, sonst werde er betrogen. Habe einer etwas Böses vor, nun, so fände er da seinen Spielraum. Unterwegs erinnerte sie sich oft des Gesprächs und musste des Erbfeindes von Paris lachen, der, ohne sie zu kennen, eine 500.000 Menschen verdammte. Aber unangenehm blieb ihr immer sein letztes Wort, als sie des Königs Büste sauber einpackte. Jetzt beschweren sie ihren Wagen mit dem Bilde und werden die Kiste sorgsam wie ein Kind auf ihrem Schoß wiegen. Aber wenn sie zurückkommen, nehmen sie kein Geldstück mit dem Bilde ohne Schauder in die Hand. So werden sie ihre Lust büßen. Aber sie schob das alles auf den Ärger, den der Mann empfunden, dass sie ihr dortiges Vermögen einkassiert habe, statt es dem Kloster zu vermachen. Noch mehr auf den Verlust des guten Tisches in ihrem Hause. Am verdrießlichsten war es ihr, dass er ihrem Mädchen eingeredet hatte, sie nach der Frevelstadt zu begleiten. Sie musste nun eine Pariserin mitnehmen, welche gleichfalls den Wunsch gehegt hatte, dahin zurückzukehren. Dies Mädchen hieß Manon, war längst über die Jugend hinaus und hatte im Auslande die Kinderlehrerin gespielt. Sie wusste viel von ihren Schicksalen zu erzählen, aber es war immer, als ob der Faden fehlte, der all das Seltsame verbinden sollte. Frau von Saverne konnte ihr nicht recht vertrauen. Übrigens wusste das Mädchen in Paris Bescheid, nannte die Straße, durch welche sie einfuhren, ließ den Wagen bei einem Hotel stille halten, wo die Wirtin sie freundlich bewillkommte, auch sogleich die gewünschte Wohnung einräumte. Ehe noch die schwere Schatulle und die Büste, auch alle andere mitgebrachten Sachen aufgestellt wurden, wollte Frau von Saverne nach den Tuilerien eilen, unter Führung ihrer Wirtin, um keinen Augenblick zu verlieren, wo sie vielleicht den geliebten König erblicken könne. Als die Wirtin diesen Grund ihrer Reise herausgebracht hatte, schüttelte sie mit dem Kopfe und versicherte, bei ihnen stände kein Mensch mehr auf, wenn er warm säße, um den König zu sehen. Er hätte dies und jenes getan, könne auch wohl noch dies und jenes tun. Frau von Zavern verstand keinen Scherz über so etwas. Sie gebot ihr zu schweigen. Aber die Frau lachte höhnisch und versicherte, sie werde den König doch nicht sehen, denn er sei in Versailles. Kaum hatte die gute Saverne das gehört, so eilte sie mit Ungeduld, Pferde zu bestellen, und trotz dem Verdruss ihrer Kammerjungfer reiste sie nach Versailles noch an demselben Tage, nachdem sie eine Monatsmiete der Wirtin geschenkt hatte. Sonderbar war es ihr, dass ein Reiter den Wagen bis nach Versailles begleitete, den niemand kannte und der auch mit ihr an demselben Hotel abstieg. Inzwischen war ihr manches wichtiger, doch behielt sie sein Gesicht in Gedanken. Die Leute in dem Hotel kamen ihr in seltsam neugieriger Art entgegen. Sie schienen zu wissen, dass sie den König sehen wolle und sagten ihr, dass er wegen Unwohlsein jetzt selten den Garten besuche. Sie beklagte mit Lebhaftigkeit seine Krankheit. Die Leute lächelten und sagten, es habe keine Gefahr. Frau von Zavern fand den Ort reizend und ganz nach ihrem Geschmacke. Sie sprach davon, sich da anzukaufen, besah Häuser in der Nähe des Schlosses, war aber verwundert, dass keiner der Besitzer mit ihr einen Handel eingehen wollte, obgleich sie ansehnlich über den wahren Wert bot. Ihre Lebensweise richtete sie sehr einfach ein. Die Buchhandlungen lieferten ihr einen Reichtum an Büchern über die Geschichte Frankreichs und des letzten Krieges, die Wirtin sorgte für ihren Tisch, die Kammerjungfer blieb ihre einzige Gesellschaft. Da sie bei ihrem verstorbenen Manne, der sehr einsam lebte, sich des Umgangs entwöhnt und am wenigsten Verlangen danach in der Fremde hegte, die ihr Beichtvater als höchst verderbt und betrügerisch schilderte. Morgens waren es die Bücher, nachmittags der Schlossgarten, der sie anzog und beschäftigte. Da im Garten eben eine neue Terrasse angelegt wurde, so waren stets viele Arbeiter versammelt, die einmal in den Ruhestunden miteinander über ihre Geschicke sprachen, als Frau von Zavern in der Nähe auf einer Bank saß. Sie hörte, wie der eine die Gefahren beschrieb, welche er als Gefangener im letzten Kriege unter den Wilden überstanden, und wie er nun für das alles keinen Lohn empfange. Das ergriff sie. Sie trat zu dem Manne, drückte ihm ein Goldstück in die Hand und sagte, »Euer gerechter König wird für euch sorgen. Nehmt indessen die Kleinigkeit an.« Der Mann dankte und sah ihr verwundert nach. Und die nächsten Tage fand sie sich von manchen Arbeitern um Geld angesprochen, die alle ihre Taten im Kriege und ihr Unglück berichteten. Sie gab jedem etwas, gegen die Erinnerungen ihrer Kammerjungfer, welche alle die Leute Lügner schalt. »Hätten sie auch gelogen«, sagte Frau von Zavern. »Wozu gab mir der Himmel Vermögen und einen genügsamen Sinn, wenn ich meinen Überfluss nicht verschenken dürfte?« Die Kammerjungfer klagte, dass sie auf diese Art ihr Vermögen verschwenden würde. Doch Frau von Zavern verwies sie auf den Spruch der Bibel, dass jeder sich Freunde machen müsse mit dem ungerechten Mammon, damit er aufgenommen werde in den ewigen Hütten. »Ich sehe sie schon in einer Hütte, in einer recht armseligen Hütte, noch hier auf Erden«, antwortete das vorwitzige Kammermädchen. Allmählich wurde der guten Frau das Einreden dieser Person unleidlich. Sie sollte fort. Behauptete aber, sie könne nicht fortgeschickt werden. Auch brachte sie einen Polizeioffizianten zu ihr, der versicherte, das dürfe nicht vor dem Ablauf einer gewissen Zeit geschehen, da sie keine gegründete Ursache zur Klage habe. Frau von Zavern kannte die Gesetze nicht. Der Polizeioffiziant war ein Musterbild aller grob dreisten Gemeinheit, die damals noch den meisten anklebte, die sich zu dieser widerlichen Beschäftigung hergaben. Sie beschloss aus Furcht vor Ungezogenheiten des Mannes, die Zeit geduldig abzuwarten, obgleich sie ihr sehr lang wurde. Das Mädchen war noch in ihrem Dienste, als es hieß, der König werde an einem Abend zum ersten Male den Garten besuchen, um seine Herstellung zu feiern. Das war ein Tag der Freude. Frau von Zavern schmückte die Büste des Königs am Morgen und war nachmittags die erste in der Nähe der Türe, aus welcher der König heraustreten sollte. Bald sammelten sich Leute, und sie bemerkte in ihrer Nähe eben den Menschen, der sie von Paris nach Versailles begleitete, dessen härenes Gesicht mit ungeheurem Munde ihn einem Nussknacker ähnlich machte. Sie musste ihn späterhin immer so nennen. Die Schweizer gaben das Zeichen, dass der König komme, Frau von Zavern beugt sich vor und wird von einigen weitergestoßen, in dem Augenblicke aber von dem Nussknacker zurückgerissen, mit dem Bedeuten, es sei einer Frau nicht anständig, sich dem Könige so in den Weg zu drängen. Sie antwortet, aber der Mann zieht sie unerbittlich fort, während die Menge ihr Vive le Roi schreit und der lang ersehnte Anblick ihr auf diese Weise entzogen wird. Die Menge folgt jetzt unbändig dem Könige. Der Augenblick ist versäumt. Kaum kann sie ihre Tränen mäßigen. Sie fühlt sich gekränkt und wird von mehreren Leuten, die sich zu jenem gesellen, noch verspottet. Als sie trostlos nach Hause kam, fand sie einen Unglücklichen, der ihr Mitleid ansprach, weil sie wegen ihrer Milde bekannt sei, er im Kriege ein Bein verloren habe und sich jetzt in seinem Handwerk niederlassen und heiraten wolle. Sie möchte ihm ein Kapital leihen. Er bringe ihr die besten Zeugnisse über seinen Fleiß und sein Geschick. Sie vergaß ihren Gram, meinte, dass sie zu dieser Wohltat von dem Feste in höherer Fügung entfernt worden sei und gab dem Menschen 1000 Livres mit der Erinnerung, es ihr ohne Interessen wiederzuzahlen, wenn er einmal sich reich gearbeitet hätte, heute aber dem Könige zu Ehren ein Glas zu trinken, da er dessen Herstellung die Wohltat danke. Der Mann wollte ihr zu Füßen fallen, aber sie sprang in ihr Schlafzimmer. Gleich darauf hörte sie ein heftiges Zanken im Vorsaale. Die Kammerjungfer rang mit dem Stelzfuß und schrie immer, ihre Herrschaft habe nichts zu verschenken, sie sei unter Aufsicht. Bald kam auch der Polizeioffiziant und suchte, das Geld zu nehmen. Frau von Zavern trat hinaus und sprach für den Stelzfuß. Die Leute gaben auch nach, aber sie wurde so fremdartig angeblickt, dass sie bald betroffen auf ihr Zimmer ging und des Beichtvaters, sie wusste nicht warum, denken musste. Sie betete an dem Tage sehr viel und musste sich wieder über das Kammermädchen ärgern, die ihr auseinandersetzte, sie möchte lieber eine Komödie des Molière zu ihrer Zerstreuung lesen, lieber 2000 Livres für ein gesticktes Kleid als 1000 an Arme ausgeben. Am nächsten Tage trat der Nussknacker in einem gerichtlichen Kleide mit einem anderen Manne herein, der sie halb lächelnd, halb scheu ansah. Er sagte ihr, dass er vom Gerichte abgeschickt sei, Erkundigungen über ihr Vermögen einzuziehen, weil mehrere Anzeigen gegen sie eingelaufen wären. Der andere tat, als ob er ihre Hand küssen wolle, befühlte ihr aber den Puls. Befangen und überrascht setzte sie keinen Zweifel in die Richtigkeit des Geschäfts, und da ihre Angelegenheiten sehr einfach waren, so konnte sie dem Antrage mit einer leichten Übersicht ihrer Papiere genügen. Nachher wurde von gleichgültigen Dingen gesprochen, doch brachte der andere die Rede auf den König. Und sie verhehlte nicht in ihrer südlichen Lebhaftigkeit, welche große Erwartungen sie noch für das Wohl ihres Vaterlandes von der Güte und Einsicht des Königs hege. Die beiden Leute sahen sich bedenklich an und nahmen dann Abschied mit der Versicherung, noch an dem Tage wiederkommen zu wollen. Nach Tische wollte Frau von Zavern den gewohnten Spaziergang nach dem Schlossgarten unternehmen. Aber vor der Tür kam ihr der Nussknacker allein entgegen und versicherte, sie müsse gleich in den Wagen steigen, den er eben habe kommen lassen, um dem Gerichte noch selbst Rede und Antwort zu geben. Vergebens wandte sie ein, dass er keinen schriftlichen Befehl bringe, dass sie ihm ohne einen solchen und ohne Beratung mit einem Advokaten nicht folgen werde. Er drohte, sie mit Gewalt fortzuschaffen, wenn sie die Güte nicht benutze. Bei dieser Drohung ergriff er ihre Hand, sie schrie um Hilfe, es eilten mehrere herbei, aber auch der Polizeioffiziant trat hinzu. Einige der Umstehenden sprachen für sie, aber sobald der Nussknacker ihnen etwas zugeflüstert hatte, traten sie mit Achselzucken zurück. Sie bat flehentlich alle, ihr nur zu sagen, was man mit ihr beginne. Als sie die Umstehenden so jammernd anredete, dass vielen die Tränen in die Augen traten, packte der Polizeimann sie um den Leib, um sie in den Wagen zu tragen, wobei ihm der Nussknacker sogleich beistand. Die Indignation aber gab der kleinen Frau eine seltene Kraft. Sie rang, alles wurde ihr zur Waffe. Unter dem Zujauchzen des Volks waren die beiden Feinde blutig gezeichnet zurückgeschlagen und sie trat erschöpft, atemlos taumelnd in ihr Zimmer zurück. Aber fremde Männer sprangen bald in ihr Zimmer und blieben da, ohne ein Wort auf ihre Fragen zu antworten, verließen sie auch nicht, als es Nacht wurde. Jetzt bedauerte sie, keine Bekanntschaft gemacht zu haben. Sie rief nach dem Wirte, Niemand kam. Sie wollte hinausgehen, wurde aber von den Männern mit Achselzucken zurückgewiesen. Sie zog sich nicht aus. Sie schrieb einige Briefe an den Beichtvater und an väterliche Verwandte nach Lyon. Die Briefe waren unverständlich, denn sie wollte ihre Lage nicht deutlich machen, nur ihre Freunde reizen, ihr zu Hilfe zu kommen. Ja, sie wusste eigentlich selbst nicht, in welcher Lage sie sei und wessen man sie beschuldigte. Ehe sie die Briefe beendete, fuhr ein Wagen vor. Es stiegen Männer aus, kamen zu ihr und banden sie mit seltsamen Binden. Während sie bemerkte, dass einer ihre Schatulle nahm, ein anderer ihre Schränke verschloss und ihre Briefe durchlas. Sie wollte schreien, aber im Augenblicke war ihr der Mund zugebunden. Nun gab sie allen Widerstand auf. Ein Schleier deckte ihre Augen. Sie wurde in einem Männermantel die Treppe hinuntergetragen und in einen Wagen gesetzt, der dann in gewaltiger Eile mit ihr fortrollte. Die Ermattung versenkte sie oft in Schlaf. Aber das heftige Stoßen des Wagens erweckte sie wieder. Doch konnte sie nicht berechnen, wie lange sie gefahren, als der Wagen stille hielt und sie mehrere Treppen hinauf in ein Zimmer getragen wurde, wo alle Binden ihr abgenommen und ihr ein Bett in der Nähe von zwei anderen Bettlagern angewiesen wurde, aus denen seltsame, überkluge weibliche Gesichter hervorstierten. Sie fragte, wo sie wäre. Niemand antwortete. Mit bedeutender Gebärde verwies man sie zur Ruhe. Darauf wurde sie mit den beiden anderen allein gelassen, die nun anfingen zu reden und dreist behaupteten, sie sei am Hofe, wobei sie sich ihrer Anstellung freuten. Am Morgen fasste sie sich im Gebet, bezwang ihre Heftigkeit, suchte ihre Klugheit oben aufzubringen und war sehr gefasst, als derselbe fremde Herr eintrat, der damals mit dem Nussknacker sie besucht hatte. Von seinen Begleitern wurde er Doktor genannt. Diese sahen aus wie Schüler, welche sich vor Kranken ein Ansehen von Erfahrenheit geben wollten. Der eine trat zu ihr und fragte, ob nicht der König der schönste Mann in ganz Frankreich sei. Sie antwortete, nicht nur der schönste, sondern auch der beste. Aber er hat viele schlechte Diener. Als sie das gesagt hatte, winkte der Doktor. Sie wurde von starken Männern in ein Rad gesetzt und schrecklich gedreht, dass sie zu sterben meinte. Kaum herausgebracht, fragte man sie wieder nach dem König. Da antwortete die Erschöpfte, er kann seine vielen Kinder nicht schützen. Gott sei uns gnädig. Es hat schon geholfen, sagte der Doktor. Fahren Sie alle Tage sofort. Der Wahnsinn ist durch die sitzende Lebensart, politische Schwärmerei und unbefriedigte Liebe entstanden. Nun stürzte die unglückliche Frau jammervoll zusammen. Sie sah, dass sie des Wahnsinns beschuldigt worden, dass ihr darum Vermögen und Freiheit genommen. Wer hatte diese Gerüchte verbreitet? Sie dachte umsonst nach, doch fiel ihr die boshafte Kammerjungfer ein. Oder strebte jemand nach ihrem Vermögen? Sie bemerkte bald aus den Reden der läppischen Schüler des Doktors, dass ihre Verehrung für den König den Schein gegeben, dass ihre Freigebigkeit ihn vermehrt und ihre Einsamkeit jedermann darin bestärkt hatte. Aber war es denn nicht möglich, alles dem Doktor deutlich vorzustellen? Sie versuchte es oft, aber kaum hatte sie einige Worte gesprochen, so lächelte der Doktor selbstgefällig und schickte sie in das schreckliche Drehrad. Ihr Mut wuchs mit der Verzweiflung. Kein Drehen vermochte mehr, ihre laute Anklage zu ersticken. Sie wurde in Wasser getaucht. Nichts überwand ihre Klage über Grausamkeit. Der Doktor erklärte den Schülern, die Frau sei unheilbar und sprach dabei recht herzliche Worte voll Mitleid über ihren Zustand aus. Sie konnte ihm nicht zürnen. Er wäre vielleicht ein tüchtiger Vieharzt gewesen. Das böse Geschick hatte ihn über Menschen gesetzt. Mit Schauder sah sie den Folgen dieser Erklärung entgegen. Eine ewige Gefangenschaft schien ihr bevorzustehen. Und schon jetzt entbehrte sie aller Bequemlichkeiten und wurde nur spärlich und schlecht genährt. Der Entschluss, ihrem Leben ein Ende zu machen, reifte in unsäglicher Seelenangst. Sie stützte eben tief sinnend ihren Kopf mit beiden Händen, als eine fremde und doch bekannte Stimme sie erschreckte. Sie fuhr auf. Es war der Nussknacker, der, wie er sagte, dem Interesse nicht länger widerstehen konnte, sie zu sehen. Er bedauerte ihr Schicksal, sie fasste Vertrauen und bat ihn um ein Mittel zum Retten. Er warf hin, dass es nur eines gäbe, wenn sie ihn heiraten wolle. Der Polizeichef und der Doktor wären seine Freunde und beide gute, dumme Teufel. Er könne sie zu allem bereden. Ihre Schönheit habe ihn bei dem ersten Anblicke gerührt. »Und mein Vermögen?« fragte ihm hoffnunggebend die Schlaue, um nur zu wissen, wo es bliebe. »Ihr Vermögen«, fuhr er fort, »setzt mich in den Stand, mein unangenehmes Geschäft aufzugeben.« »Ich kann nicht leben in Paris. Mir ist hier zu Schreckliches begegnet«, sagte die Frau von Saverne. »Kommen Sie mit mir nach Avignon. Haben Sie wohl von Petrarchs Höhle gehört?« Der Nussknacker schrie in Wonne auf, der Süden sei seine Sehnsucht und Petrarch sein Liebling. Frau von Saverne war erfreut. Sie schlug ihm vor, dort ihre Vermählung zu feiern. Aber er müsse auch den Doktor bereden, sie dahin zu begleiten, da er eigentlich unwissend ihre Vereinigung bewirkt habe. Der Nussknacker erklärte sich zu allem bereit. Er rechnete ihr vor, welch ein Haus sie machen könnten, denn er hatte ihr Vermögen genau untersucht. Er war so eitel, dass er nicht glauben konnte, eine solche Frau wolle ihn täuschen. Bald holte er Frau von Saverne als gänzlich unheilbar fort. Aber nicht in das Haus für die Blödsinnigen führte er sie, wie er vor den Leuten sagte, sondern nach Versailles, dass sie ihre Sachen durchsehen und alles schnell zusammenpacken könnte. Sie fand alles wieder, nur nicht ihre Schatulle. Sie packte alles ein, nur nicht die Büste des Königs, die sie ohne ein inneres Schrecken nicht anblicken konnte. Ihr Vermögen, meistens sichere Papiere, hatte der Nussknacker zu sich genommen. Dies verhinderte sie an der Ausführung ihres ersten Planes, gleich ohne ihn zu entfliehen. Aber es machte auch ihre Rache vollständiger. Schon nach einer Woche kam der Nussknacker mit dem Äskulap und zeigte sich bereit zur Fahrt. Der Letztere eignete sich ihre Herstellung als eine Nachwirkung seiner Heilmethode und des herrlichen Drehrades zu, das er als seine Erfindung anpries. Sie dankte und versprach ihm zum Lohne in Avignon das schönste Los aus dem Glücksrade, eine junge, reiche Schwägerin. Übrigens sah sie bei der Abreise genau zu, wohin ihre Schatulle gestellt wurde, und ließ sie selten aus den Augen. Unterwegs unterhielt sie sich in größter Ruhe über die Polizei. Der Nussknacker setzte ihr gleichgültig auseinander, dass diese Gewalt seit dem Sinken aller Verfassung als die einzige Macht im Staate anzusehen sei, dass selbst der Herrscher nur so lange bestehe, als sie es wolle. Alle Wirte, alle Bediente und Kammermädchen wären in deren Solde. Die Eröffnungen beängstigten die arme Frau von Neuem. Wie ward ihr so wohl, als sie das päpstliche Wappen wieder erblickte, als sie in ihrem Hause wieder abgestiegen war. Ihre Begleiter mussten in ihrem Hause wohnen. Sie versicherte verschämt, dass sie noch heute mit ihrem Beichtvater reden wolle, um ihre Hochzeit zugleich feiern zu können. Der Nussknacker sang die lieblichsten Arien in seliger Erwartung. Er kam sich selbst wie ein Petrarca vor und sprach nur von seiner Laura. Er kümmerte sich nicht mehr um die Schatulle, welche sogleich in Sicherheit gebracht wurde. Als der Beichtvater kam, weinte Frau von Saverne heftig und nannte ihn einen Propheten. Er zeigte ihr ein Geldstück mit König Ludwigs Bilde. Sie mochte es nicht ansehen. »Unter der dreifachen Krone ist besser wohnen als unter der einfachen«, sagte der Mönch. »Ich weiß alles. Ein Bruder, der sie in Paris aufsuchte, aber zu spät kam, hat mir alles berichtet. Führen Sie die Herren heute Abend nach dem Kloster. Sagen Sie ihnen, dass ich in meiner Kirche die Ehe nach hier gewöhnlichem Gebrauche noch heute einsegnen wolle. Sagen Sie mir kein Wort dagegen. Sie können denken, dass ich sie lieber dem Teufel als einem dieser Bösewichter vermählen würde. Aber ich will nicht nur die guten Herren, ich will auch Sie überraschen.« Wie war der Bräutigam so froh, als er die Nachricht von der nahen Vermählung erhielt. Zugleich erzählte er, dass er Hoffnung habe, die Polizei in Avignon auf französischem Fuß einzurichten. Er versprach dem Doktor schon die Medizinalaufsicht über das ganze Ländchen. Wie ging er so stattlich neben der schönen Frau in das Kloster und sprang zum Beichtstuhl, als ob es ein Unterbüro der Polizei sei? Wie wusste er so gar keine Sünde von sich, dem Beichtvater zu beichten? Die Geschichte mit der Frau von Zavern nannte er eine wohlgelungene Zärtlichkeit. Ihm wurden dafür 6 Vaterunser an einem dunklen Orte zu beten aufgegeben. Er meint, ich bin ein Kind, sagte er vor sich hin, dass mich ein dunkler Ort schrecken könnte. Er lachte fast, als er den Doktor noch zur Gesellschaft in der dunklen Kammer bekam. Sie traten in einen Verschlag, der nach Eseln roch. Eine Tür wurde hinter ihnen zugeschlossen. Hier mag schon mancher Esel gebetet haben, scherzte der Doktor. Ich singe den Marlboro 6-mal stattdessen. Aber was ist das? Sagte der Doktor. Der Boden bewegt sich. Hilfe, Hilfe! Ein Erdbeben, rief der Nussknacker. Aber unaufhaltsam schneller mit jedem ihrer Schritte bewegte sich der Boden fort. Sie selbst trieben ihn zur Bewegung, denn sie standen im Tretrade der Ölmühle des Klosters, in der sonst mehrere Eselpaare sich in dem Geschäfte ablösten. Sie mussten laufen, um nicht überzufallen. Die Mühle regte sich, und wie alles in schönster Bewegung war, die beiden atemlos keuchten, erhellte sich alles durch das Gitter der Mühlenseite. Der Beichtvater stand da mit Frau von Zavern und fragte, ob sie mit ihrem Gebete noch nicht fertig wären. Frau von Zavern sagte, wenn sie länger auf ihren Bräutigam warten sollte, dann nehme sie lieber einen anderen Mann, der sie gegen List, Gewalt und Langeweile schütze. Der Nussknacker wollte antworten, aber in dem schrecklichen Laufen brachte er nur wilde, lächerliche Töne zusammen. Die Mönche in der Mühle tanzten lachend umher. Sie sahen in der Sache nur den Scherz, nicht das Leiden der armen Zavern, das von dem Beichtvater so passend gerecht wurde. Wenn das nicht hilft, so sind sie unheilbar dumm, rief er zum Doktor. Wenn sie das nicht bessert, sagte er zum Nussknacker, so sind sie unheilbar böse. Jetzt erschien ein junger Offizier, der Bruder des Beichtvaters, von welchem er der Frau von Zavern vorgestellt wurde. Sie verwunderte sich, errötete und sprach, wir kannten uns wohl, aber warum ließen sie nichts von sich hören nach dem Tode meines Mannes? Solange er lebte, konnte ich freilich ihre Zudringlichkeit nicht dulden. Ich glaubte, dass sie mich hassten, sagte der Offizier, und wagte nicht, mich ihnen wieder zu nahen. Die Bescheidenheit war dumm, sagte der Beichtvater. Ihr wolltet beide mich nicht hören und habt beide viel darum gelitten. Folgt mir jetzt und vermählt euch heute zur Buße, wenn der Herr da keine Einwendung macht. Der Mann im Tretrade schrie, nein, nein! Er will es noch nicht zugeben, sagte der Beichtvater. Er muss noch länger treten. Ja, ja, gib's zu, brachte der Nussknacker heraus. Wohlan, rief der Beichtvater. Die gnädige Frau ergibt sich in ihr gutes Schicksal. Ihr beiden Sünder sollt Zeugen ihres Glückes sein und noch heute Abend von unseren Landreitern über die Grenze gebracht werden, wenn Frau von Zavern sich von allen ihren Leiden ausruht. Als Dank für eure Bemühung erhaltet ihr die zu Versailles zurückgelassene Büste. Wir wollen statt derselben das Bild des heiligen Petrus in das Zimmer der gnädigen Frau stellen. Wie kamen die beiden Zeugen aus dem Rade zum Vorschein? Wie war dem Nussknacker sein seidener Hochzeitsstaat zerplatzt? Der Doktor gestand, dass er nun erst wisse, warum den Wahnsinnigen die Drehmaschine so unbequem sei. Er wolle sie nie wieder brauchen. Die Hochzeit der Frau von Zavern, die Fortschaffung der beiden Zwangzeugen über die päpstliche Grenze, erfolgte, wie es der Beichtvater eingerichtet und angezeigt hatte. Nun, sagte er am anderen Morgen zur Schwägerin, die Polizei eines Beichtvaters ist doch wohl noch erträglicher als die Polizei gewissenloser Staatsbeamten. Unsere Fasten sind doch noch erträglicher als die Mittelchen, die so ein Doktor für andere erfindet, ohne sie je an sich zu versuchen. Möchten doch alle Scharlatans, alle Gesetzgeber die Wirkung ihrer dummen Einfälle so an sich erst einmal versuchen wie diese Herren, ehe sie damit alle Welt in Versuchung und Verzweiflung führen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Susanne Eggers las die Erzählung Die Frau von Zavern von Achim von Arnim. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie den Anfang der Erzählung Die Verkleidung des französischen Hofmeisters und seines deutschen Zöglings von Achim von Arnim. Es liest Ernst August Schepmann.
NDR Kultur. Play Jazz.
Das Magazin auf NDR Kultur, heute am Internationalen Frauentag mit einem Beitrag über das Trickster Orchestra der Sängerin Simin Samawati sowie mit Musik von der ukrainischen Sängerin und Band Leleka. Play Jazz ferner mit Aufnahmen vom Duo Clemens Christian Pötsch und Renko Dirks, von deren Band bzw. Ex-Band Masa sowie vom brandneuen Album des Saxophonisten Chris Potter. Nicht zu vergessen natürlich Speak to Me, unser Jazz-Album der Woche vom amerikanischen Gitarristen Julian Large, zu dem wir einen Beitrag im Programm haben. Zu all dem begrüßt Sie ganz herzlich Thomas Haag.